Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie heute herzlich zu einem weiteren Vortrag des Suvorov-Instituts im laufenden Sommersemester. Und heute beschäftigen wir uns mit der jüngsten Veröffentlichung von Alexander Dugin auf Deutsch, nämlich dem Werk Das große Erwachen gegen den Great Reset. Und dementsprechend ist auch der Vortrag heute als Präsentation genau dieses Buches gestaltet, das, wenn man eben das Thema betrachtet, eben eine Antwort auf den Great Reset wahrscheinlich so aktuell ist wie ja, kaum ein anderes Thema, wenn man vielleicht von der russischen Militäroperation absieht, die natürlich auch in einem gewissen Zusammenhang mit diesem großen Erwachen steht. Bevor ich beginne, möchte ich natürlich ein paar Worte zur Gliederung des Vortrags verlieren. Ich werde zunächst einmal mit einer Vorstellung meiner Person beginnen, werde dann eben kurz darüber sprechen, worum es eigentlich bei diesem Great Reset geht und wie der zu beurteilen ist. Natürlich auch vor allem im Zusammenhang mit der Geschichte und der Entwicklung der liberalen Ideologie, aber auch mit der Globalisierung an sich. Ich werde dann eben dann darauf eingehen, wie Alexander Dugin an Donald Trump und das politische Schisma in den USA im Zusammenhang mit diesem Great Reset sieht, weil das auch immer wieder eine Frage ist, die sehr oft gestellt wird. Und werde dann einen Vortrag geben mit dem großen Erwachen beenden, was man sich darunter vorstellen kann und inwiefern das eine Antwort auf den Great Reset darstellt. Genau, kurz zu meiner Person. Das ist meine Wenigkeit auf einer Anti-G7-Gipfel-Demonstration. Mittlerweile ist das schon 4 Jahre her, im 2018 war das in Deutschland, in München. Frieden mit Russland, statt weit in den Dritten Weltkrieg, Deutschland raus aus der NATO, NATO raus aus Deutschland. Das ist eben interessanterweise eine Demo-Forderung von vor über 4 Jahren. Heute ist sie aktueller denn je, weil wir eben natürlich die Folgen dieser geopolitischen Eskalation gegen Russland sehen, die seit mittlerweile 1991 eben radikal von Seiten des Westens betrieben wird, also seit dem Ende der Sowjetunion. Und ja, dementsprechend könnte man natürlich sagen, dass das eine Kurzzusammenfassung meiner politischen Einstellung ist. Also, wer wissen will, für was ich stehe, eigentlich ist es das ganz, ganz kurz zusammengefasst, aber es gibt da natürlich mehr. Nächste Folie bitte. Also, mein Name ist Alexander Markovic, ich bin am 9.05.1991 in Wien geboren und von der Ausbildung her bin ich Historiker, ich habe einen Bachelor-Titel sogar in Geschichte und bin eben darüber hinaus alter Herr der Wiener Akademischen Burschenschaft Olympia. Ich bin jetzt hauptberuflich nicht als Historiker tätig, sondern mache das, was eben die meisten Historiker machen. Sie tun etwas anderes als in der Geschichtsforschung hauptberuflich tätig sein. In meinem Fall ist das meine Tätigkeit als Publizist. Das heißt, ich veröffentliche Artikel, helfe auch dabei, Zeitschriften herauszugeben. Also beispielsweise bei dieser Zeitschrift hier, Agora Europa, bin ich sogar Chefredakteur und darüber hinaus Redakteur beim Deutschen Stimme-Magazin, bin aber auch selber Autor, habe mittlerweile 2 Bücher zu neuen Rechten verfasst und das ist jetzt der Grund quasi, warum wir alle heute hier sind. Ich bin auch Übersetzer und habe eben gemeinsam mit Konstantin von Hofmeister dieses Buch hier von Alexander Dugin aus dem Englischen übersetzt, eben Das große Erwachen gegen den Great Reset, um das es heute hier geht. Ja, politisch komme ich ursprünglich quasi von dem, was man als die Rechte bezeichnet. War selber mit 15 in der Freiheitlichen Jugend aktiv, habe dann später auch die Identitäre Bewegung in Österreich gegründet, bin jetzt aber bei beiden nicht mehr aktiv, weil ich auch herausgefunden habe, dass es eben heute nicht darum geht, eben irgendwie eine Vorstellung von rechts gegen links durchzusetzen, sondern dass eben sowohl links als auch rechts eben beides quasi falsche Ansätze sind, einfach weil das alles in der Moderne verwurzelt ist, dass es heute darum gehen muss, diese Moderne zu überwinden und wieder zur europäischen Tradition zurückzukehren. Und das ist das, was mich eben zur 4. politischen Theorie von Alexander Dugin geführt hat, die eben auch diese herrschende Ideologie des Liberalismus überwinden will und eine Rückkehr zur Tradition anstrebt, was eben quasi voraussetzt, dass man sowohl linke als auch rechte Politikansätze miteinander vereint und eben so schaut, dass man eben dieses globalistische Ungeheuer quasi erschlägt und eben eine neue Weltordnung aufbaut. Und das bringt uns eigentlich auch gleich, das Thema neue Weltordnung, New World Order, das bringt uns auch gleich quasi zum Thema Great Reset. Hier ein bekanntes Bild dazu, das eigentlich sehr plakativ dieses Programm auf den Punkt bringt. Nämlich einen Menschen, der in einer verwüsteten Wohnung und in Lumpen gekleidet mit einer Virtual Reality Brille auf dem Kopf in einer Ecke kauert und darunter das Zitat von Klaus Schwab: Du wirst nichts besitzen und glücklich sein, eben dem Chef des World Economic Forums. Und das bringt das eigentlich so sehr schön auf den Punkt, eben so quasi verelende Sklaven, die eben durch eine virtuelle Scheinwelt ruhig gehalten werden. Der Great Reset an sich ist natürlich etwas komplexer und geht auf den 5-Punkte-Plan zurück, der 2020 auf dem Davos-Forum von Prinz Charles von Windsor und dem Klaus Schwab vorgestellt wurde. Worum geht es bei diesem Great Reset? Also, man kann natürlich zunächst einmal die blumigen Formeln lesen, die seine Verfasser selbst vorlegen. Nämlich einerseits wollen sie den Willen und die Vorstellungskraft der Menschen einfangen, ein Wandel sei nur dann möglich, wenn die Menschen ihn wollen, das ist so das erste Postulat. Dann geht es eben zweitens darum, einen Wirtschaftsaufschwung zu schaffen, der die Menschheit auf einen Pfad der nachhaltigen Entwicklung bringen soll, was auch mit einem Ende von Klimawandel und Umweltzerstörung zusammenfallen soll. Und das geht dann weiter, eben dahingehend Systeme und Reaktionsketten neu gestalten zu wollen und quasi einen CO2-Ausstoß von null weltweit anzustreben, um eben quasi über Sanktionen mittels des CO2-Preises, der so quasi ein moderner Ablasshandel ist, dann einen nachhaltigen Markt zu gestalten. Wissenschaft und Technik und Innovationen sollen wiederbelebt werden und die Menschheit auf einen neuen, quasi nie dagewesenen technischen Durchbruch einzustimmen, eben einen Durchbruch, der epochenmachend sein soll. Und schlussendlich sollen Investitionen in grüne Projekte stattfinden, in grüne Energie, um genau das alles auf Schiene zu bringen. Wenn man das alles zum ersten Mal hört und sich nicht mit dem Club of Rome beschäftigt hat und seiner Idee einer nachhaltigen Entwicklung, aber auch diesem Great Reset an sich, dann sind das ja alles Dinge, die auf den ersten Blick ganz gut klingen. Und dementsprechend muss man sich das natürlich genauer ansehen. Was meint der Great Reset eigentlich? Also mit Willen und Vorstellung der Menschen einfangen, meint er schlicht und ergreifend die Kontrolle des öffentlichen Lebens, aber nicht nur des Lebens an sich, sondern auch des Denkens an sich. Und das ist quasi etwas, das den Diktaturen der Vergangenheit nicht gelungen ist, aber was eben der Globalismus jetzt in seiner neuen Ausprägung erreichen will. Und was natürlich vor allem über einerseits die politische Korrektheit funktioniert, das heißt, man schreibt Menschen vor, wie sie denken sollen. Sie dürfen nicht nur gewisse Worte sagen, das bedeutet auch, sie dürfen gewisse Gedankengänge quasi nicht mehr denken. Und so normiert man das Denken und über die sogenannte Cancel Culture oder auch Annullierungskultur, wie man das übersetzen könnte, führt das dann dazu, dass dann auch Menschen, die quasi unliebsame Meinungen vertreten, allgemein aus dem öffentlichen Leben ausgeschlossen werden. Also ein gutes Beispiel dafür war ja zum Beispiel der Ausschluss des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump von der Kurznachrichtenplattform Twitter, wo man quasi von einem Tag auf den anderen gesagt hat, ja, der mag jetzt vielleicht der Präsident des mächtigsten Landes der Welt sein, aber wir, die Besitzer von Twitter, der Vorstand, sagen, er darf trotzdem seine Meinung nicht äußern. Was schon sehr interessant ist und was wahrscheinlich so in der Vergangenheit wohl nicht möglich gewesen wäre. Und das bedeutet natürlich auch die Zerstörung der modernen Industrie, nicht nur in Europa, sondern quasi als Ziel eigentlich auf der ganzen Welt, eben im Sinne des sogenannten Build Back Better, eben des Besser Zurückbauens, dem Kampagnenslogan von Joe Biden, der natürlich vordergründig damit gemeint hat, ja, man muss die amerikanische Infrastruktur damit neu aufbauen, aber ist auch gewissermaßen ein Gleichnis für den Globalismus an sich. der sich jetzt eben quasi auf sein westliches Zentrum zurückziehen will und dann eben durch totalitäre Maßnahmen diese Globalisierung weiter radikalisieren will, eben quasi seine Gegner auch im Inneren mundtot machen, um dann umso radikaler expandieren zu können. Die vierte industrielle Revolution steht damit in großem Zusammenhang. Was bedeutet sie? Sie bedeutet die weltweite Durchsetzung der künstlichen Intelligenz in allen Bereichen des menschlichen Lebens. Also es schwirrt auch diese Vorstellung vom Internet aller Dinge eben durch den Äther, der quasi wirklich alle Bereiche des menschlichen Lebens mit dem Internet verbinden soll, der das ganze menschliche Leben auf Algorithmen reduzieren soll, um so eben quasi, so wie im Film Minority Report, eben dazu führen zu können, dass der Mensch selber eben durch und durch berechen und kontrollierbar wird. Und das steht natürlich auch im Zusammenhang mit der zunehmenden Verwendung von Robotern oder auch menschähnlichen Robotern wie Cyborgs. Vielleicht werden sich einige noch vom letzten Vortrag zum Thema Transhumanismus an Sophia erinnern, die eben Staatsbürgerin in Saudi-Arabien geworden ist, eben so ein Cyborg, der schon über eine etwas komplexere künstliche Intelligenz verfügt, wobei das eben noch nicht keine richtige künstliche Intelligenz ist, die mit den Menschen gleichziehen kann, sondern etwas, das irgendwie am Weg dahin ist. Und natürlich, wenn man eben darüber denkt, man will jetzt die gesamte Wirtschaft automatisieren, man will den Menschen so weit wie möglich durch künstliche Intelligenz ersetzen, durch Roboter, dann führt das natürlich auch zu Massenarbeitslosigkeit. Und wie rettet man die großen darbenden Massen, die dann keinen Beruf haben, keine Arbeitsstelle? Naja, man gibt ihnen ein bedingungsloses Grundeinkommen, das dann zum Beispiel eben auch an das Wohlverhalten der einzelnen Bürger gekoppelt ist. In Italien gibt es jetzt in Bologna zum Beispiel ein Modellprojekt, das quasi ein soziales Punktesystem eben für die Menschen umlegen will. Nur da hat man eben das Problem, dass diesmal die Menschen, die dieses soziale Punktesystem quasi umsetzen, natürlich nicht unsere Freunde sind, sondern eben genau dieser globalistischen Herrscherkaste angehören. Der Great Reset bedeutet eben, wie gesagt, die Durchsetzung der Globalisierung nach einer Reihe von Niederlagen. Wir haben uns in diesem Raum sicher alle schon etwas mit der geopolitischen Entwicklungen und der politischen Geschichte seit 1991 beschäftigt. Und man hat eben insgesamt diesen Glauben gehabt, dass sich jetzt die liberale Demokratie und das westliche Menschenbild über den ganzen Globus verbreiten wird. Fukuyama hat das eben in seinem Ende der Geschichte groß dargelegt, wo er an Koyev angeknüpft hat. Aber es ist eben nicht so gekommen, sondern es ist sogar zu einer Reihe von Niederlagen dieser Globalisierung gekommen. Viele werden sich zum Beispiel sicher daran erinnern können, dass es eben den USA bis heute nicht gelungen ist, Serbien zum Beispiel zu einem willfährigen Marionettenstaat zu machen. Es ist zwar Jugoslawien als Ganzes auseinandergebrochen, aber die serbische Politik ist eben nicht zum Beispiel 100% auf westlicher Linie. Wir haben auch alle mitbekommen, was im Irak passiert ist, in Libyen, aber eben auch in Afghanistan. Und zum Beispiel in Afghanistan ist es den USA nicht gelungen, sich durchzusetzen und quasi die Taliban dazu zu bringen, dass sie jetzt eben eine westliche Musterdemokratie aufbauen und sich fügen, sondern ganz im Gegenteil, die Taliban haben sich nach einem 20-jährigen Krieg behauptet. Wir haben auch erleben dürfen, dass Russland sich eben nicht dem Imperialismus gefügt hat, sondern weiterhin eine eigenständige geopolitische Macht darstellt, die eben quasi die Pistole, die man ihnen an die Brust gesetzt hat in der Ukraine, quasi zur Seite geschlagen hat und jetzt selber dabei ist, eben mit der Ukraine, also besser gesagt mit dem globalistischen Regime in der Ukraine, jetzt einmal aufzuräumen. Und darüber hinausgehend kann man sich natürlich auch nach China wenden und ebenso in China feststellen, dass dort noch immer eine kommunistische Partei regiert, die sich eben nicht den Prinzipien des Kapitalismus unterworfen hat und der Menschenrechte, sondern die weiterhin einen Sozialismus mit chinesischen Charakteristiken vertritt. Man kann jetzt natürlich noch viel weiter gehen, aber was eben sehr wichtig ist dahingehend, ist natürlich, dass auch die Globalisierung in ihrem eigentlichen Zentrum bedroht ist. Dass es in Europa große populistische Protestwellen gibt, dass es zu einem Brexit gekommen ist, einem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union und natürlich, dass ein Donald Trump eben die Wahlen in den USA sogar gewonnen hat und amerikanischer Präsident war, wer weiß, vielleicht ist es bald wieder, aber das zeigt einfach eben, dass diese ganzen Pläne zum Ende der Geschichte alles andere als gut funktioniert haben. Und dementsprechend kann man natürlich die Corona-Politik vor allem im Westen auch als einen Versuch der Gehirnwäsche sehen, um genau diese Globalisierung jetzt eben umso radikaler und brutaler durchzusetzen. Das ist nämlich genau das, wofür eigentlich diese Regierung Biden steht, nämlich für einen Neustart der Globalisierung, eben quasi für einen Great Reset, der eben dem Ganzen den Namen gibt. Kann man natürlich fragen, wie ist die Globalisierung überhaupt so weit gekommen, dass sie davon ausgeht, ja, wir müssen jetzt diesen eigentlichen urliberalen Staat, wo es einen Gesellschaftsvertrag gibt und alle Menschen nach ihrem größten Vorteil streben sollen. Wie ist es dazu gekommen, dass genau dieses liberale Programm mittlerweile zu einer Anleitung für eine Weltdiktatur geworden ist, in der eben eine kleine Gruppe von Menschen quasi den gesamten Wohlstand besitzen soll und allen anderen Menschen so gut wie alles genommen wird? Das ist eine Frage, mit der wir uns eben im zweiten Abschnitt beschäftigen, über die Geschichte und Entwicklung der liberalen Ideologie. Hier sehen wir eben von Thomas Hobbes eben das berühmte Titelbild zum Leviathan gesehen. Nur um das jetzt so kurz zu beschreiben, weil wir es glaube ich schnell weggedreht haben. Es ist eben quasi ein Monarch, der Souverän, der sich aus vielen einzelnen Menschen zusammensetzt und eben sowohl das weltliche Schwert als auch das geistliche Zepter in den Händen hält. Der heißt eben, der quasi alles kontrolliert und über dem es eben keine göttliche Instanz mehr gibt, der sich quasi selbst zum Gott erklärt, eben nach dem biblischen Seeungeheuer Leviathan genannt. Danke. Diese Entwicklung hat ihren Ausgangspunkt im Universalienstreit genommen, wo eben im Westen und im westlichen Christentum, wie gesagt, das ist eine Entwicklung, die betrifft jetzt wirklich nur Westeuropa, die sogenannten Nominalisten gegen die Universalisten gestritten haben. Und die Nominalisten vertraten eben dabei die Position, dass nur die einzelnen Dinge existieren und dass es dahinter quasi keine große Wahrheit gibt, während eben die Universalisten eben die alte platonische Idee davon vertraten, dass eben quasi alle Dinge, die auf der Welt bestehen, nur Abbilder eben von Ideen sind, eben quasi Gedanken Gottes. Und hier hatten wir Thomas Aquin, der auf der Seite der Universalisten gestanden ist, im Kampf gegen William von Ockham, also im geistigen Kampf natürlich. Und da sehen wir eben diese Positionen wieder vertreten von Platon und Aristoteles. Quasi Thomas Aquin hat sich eben auf diese beiden Philosophen bezogen, gegen die Atomisten, an die quasi William von Ockham wieder angeknüpft hat. Und diese Vorstellung führte natürlich zu einem ganz anderen Gesellschaftsbild, nämlich dem Individualismus, der sich eben dazu aufgemacht hat, die traditionelle Ständegesellschaft, wo eben quasi diese Universalien auf der Welt vertreten waren, zu zerstören. Und anstatt dass es jetzt eben eine Gesellschaft gibt, die eben aus Priestern, aus Kriegern, dem Adel und aus Bauern besteht, hat man eben damit begonnen, den geistigen Adel, die Priester zu erniedrigen, den Adel zu entmachten oder den Kopf abzuschlagen und auch die Bauern von ihrem Land zu vertreiben, eben all diese kollektiven Identitäten zu zerstören und dann stattdessen den Menschen auf eine Rolle als Händler zu reduzieren.
Lass den Herrn noch was sein.
Dankeschön. Das ist eine Entwicklung, die eben quasi in einem Dreischritt weiter verlaufen ist. Nämlich eben, wie gesagt, einerseits diese Zerstörung des Christentums, die, wenn man so will, mit dem Nominalismus begonnen hat und dann vor allem durch den Protestantismus weitergeführt wurde, der eben die Metaphysik dann noch stärker in Abrede gestellt hat und eben den Menschen quasi auf das Individuelle reduziert hat, eben auch so gesehen hat, dass er eben quasi nur noch mal in eine persönliche, individuelle Beziehung zu Gott gestellt hat und eben die Kirche quasi zerstört hat. Also im Protestantismus wird dann jeder einzelne Mensch zu seinem eigenen Papst. Davor hat es eben im Katholizismus, der schon eine Abspaltung von der Orthodoxie gegeben, gewesen war, plötzlich eben einen Papst gegeben, der sich eben auch quasi als weltlicher Fürst gefühlt hat und eben dadurch natürlich diese Trennung der beiden Schwerter zerstört hat. Und das führt eben, wie gesagt, zur Zerstörung des Christentums. Auf der einen Seite, dass eben diese traditionelle europäische Gesellschaft aufgebaut hat, die Abschaffung der Stände und an die Stelle der Stände folgt eben zunächst ein Krieg aller gegen aller, so wie das eben Thomas Hobbes formuliert hat, Stichwort englischer Bürgerkrieg, wo sich dann plötzlich alle an die Gurgel gehen. Und aus diesem Bürgerkrieg heraus wird dann die Vorstellung des Nationalstaates geboren. Das ist der Nationalstaat. Der Nationalstaat ist eben, so wie der Leviathan, quasi ein Drache, der sich eben aus einzelnen Menschen zusammensetzt, die miteinander einen Vertrag abschließen, um dann zu sagen, aufgrund unseres gemeinsamen Einverständnisses entsteht jetzt ein Staat. Was dürfen die Menschen in dieser bürgerlichen Ordnung nicht machen? Sie dürfen nicht für höhere Ideale sterben wollen, also weder für Gott noch für ihr eigenes Volk, sondern der Staat selbst wird eigentlich zu einem riesigen Wirtschaftsunternehmen. Jeder einzelne Bürger, der Bourgeois, wird zu einem Wirtschaftstreibenden, zu einem Händler, der eben seine Arbeitskraft veräußert oder aber selbst handelstreibt bzw. eben Kapital besitzt. Und das führt uns dann natürlich zum Kapitalismus, der quasi alle menschlichen Beziehungen auf ihren Warenwert reduziert und eben den Menschen dazu zwingt, alles der Wirtschaft unterzuordnen. Das heißt, es gibt im Kapitalismus keine Werte mehr, die heilig sind. Es gibt nichts, was quasi nicht dem Zugriff der Wirtschaft unterliegt. Und dadurch wird natürlich die Welt entzaubert und eben zu einem reinen Ding. Daraufhin folgte der sogenannte Krieg der Ideologien. Das heißt, der Liberalismus, Kapitalismus ist natürlich nicht lange unwidersprochen stehen geblieben, sondern es haben sich dann zum Beispiel immer stärker sozialistische Kritiken daran geäußert, die gesagt haben, nein, es muss schon so etwas wie eine Gemeinschaft geben und das ist eben die Gemeinschaft der Arbeiter, der Proletarier, der quasi verelendeten Bauern, denen ihr Land weggenommen wurde und in die Städte getrieben worden sind. Und dementsprechend braucht es eine kommunistische Revolution gegen diese bürgerliche Ordnung. Genauso aber hat auch der Kapitalismus selber den Nationalismus zunächst eben kooptiert, um den Nationalstaat zu schaffen, aber hat natürlich immer durchblicken lassen, es geht eigentlich nicht darum, diesen Nationalstaat als etwas ewig Gültiges aufrechtzuerhalten, sondern der Mensch soll eben nur so weit aufgeklärt werden, bis er alle seine kollektiven Identitäten verliert, zum perfekten Bourgeois wird und dann müssen wir auch den Nationalstaat abschaffen. Der Nationalismus hingegen hat sich dann eben quasi radikalisiert, wurde eben zum Faschismus und Nationalsozialismus, der dann eben entweder den Staat oder aber die Rasse zum höchsten Wert erklärt hat und gesagt hat, dass eben dem alles untergeordnet werden muss und nicht mehr dem reinen Gewinnstreben. Dadurch hat sich dann eben auch der Liberalismus selbst verändert, gerade auch vor allem im Kalten Krieg, wo dann plötzlich quasi der Nationalismus weggefallen ist als großer Faktor und stattdessen eben nur noch mehr Liberalismus und Kapitalismus miteinander gekämpft haben. Karl Popper, der interessanterweise auch hier in Wien geboren wurde und vor allem auch hier gewirkt hat, hat eben das auf die These gebracht, eben die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Und hat eben gemeint, dass quasi alle Menschen, die nicht dem Liberalismus anhängen, in letzter Konsequenz keine Menschen sind, sondern eben die Feinde der offenen Gesellschaft. Das heißt, wer sie nicht unterstützt, dass wir immer aufgeklärter werden, dass wir uns immer mehr von unserem Mannsein und Frausein verabschieden, dass wir alle Atheisten werden, dass wir unser Geschlecht vergessen und uns heute einmal als Frau, morgen einmal als Mann fühlen. Wer das alles nicht unterstützt, der ist ein Feind und muss beseitigt werden. Und das steht eben interessanterweise wunderbar im Einklang mit der Menschenrechtsideologie, die eben nicht etwa allen Menschen gleiche Rechte einräumt, sondern eben nur allen Menschen, die sich selber als Individuen sehen. Und ein Individuum ist im Prinzip auch kein Mensch mehr, weil wenn sich ein Mensch aller seiner kollektiven Identitäten entledigt, wenn er nicht mehr an Gott glaubt, wenn er keinem Volk mehr angehört, wenn er keine Familie mehr hat und letztlich auch keine Geschlechtsidentität, dann ist er eigentlich kein Mensch mehr, sondern eben nur noch mehr das nackte Individuum, das vom Staat wunderbar gegängelt werden kann. Und dementsprechend, wie gesagt, im Kalten Krieg wird das eben alles radikalisiert. Man entwickelt immer stärker und offensiver die Idee einer Weltregierung zur Abschaffung des Nationalstaates, vertritt dann eben auch spätestens ab den 70er, 80er Jahren eben diese Ideen des Gender Mainstreaming, wo man natürlich sagt, ja gut, das ist das biologische Geschlecht, das ist das eine. Und natürlich gibt es auch gewissermaßen Geschlechterrollen, weil das eine ist zum Beispiel ein Ritter, das andere ist ein Knappe, die natürlich eben verschiedene Arten der Männlichkeit vertreten. Aber das Gender Mainstreaming treibt das quasi auf die Spitze und sagt, dass man sich natürlich auch jederzeit dazwischen entscheiden kann, ob man jetzt nicht wirklich etwas anderes sein will, ob man nicht lieber doch eine Frau sein will oder eines von 10.000 Geschlechtern, Hauptsache nicht mehr das eigene angeborene Geschlecht vertreten. Also das Gender Mainstreaming will eben wirklich diese Geschlechtsidentität des Menschen auflösen, und mittlerweile geht diese liberale Auflösungsstrategie sogar zu Menschen selbst über und sagt, ja, eigentlich, warum soll ein Mensch sein? Der menschliche Körper ist doch im Prinzip nur eine Begrenzung, er hindert uns daran, unser wahres Potenzial zu entfalten. Warum legen wir uns nicht zum Beispiel künstliche Intelligente zu, Prothesen, die uns es zum Beispiel möglich machen, schneller zu laufen oder unter Wasser zum Beispiel zu atmen? Oder können wir uns nicht einfach einen Neuralink-Chip ins Gehirn einbauen lassen, um selber klüger und intelligenter zu werden? Beziehungsweise ist es nicht doch auch möglich, uns gentechnisch modifizieren zu lassen? All das sind Dinge, die den Menschen letztlich selber von seiner Menschlichkeit entfremden und den eben zum quasi nietzscheanischen Übermenschen gewissermaßen machen sollen. Das heißt, dass er eben seine Menschlichkeit hinter sich lässt und zu etwas Neuem wird, dass sich dann so verhalten soll, also dass sich dann, so wie der Mensch sich zum Affe verhält, eben dieser neue Übermensch quasi sich zum alten Menschen verhalten soll. Das sind eben so Dinge, die jetzt quasi durch diese neuen Technologien möglich werden sollen oder zumindest in den Köpfen der Globalisten dazu in der Lage sein sollen. Und ja, dieser Entwicklung stellen sich eigentlich heute, teilweise natürlich nicht komplett, aber zumindest in weitesten Zügen, einerseits Russland entgegen, das wie gesagt seinen Widerstand aufgegeben hat. Andererseits wehrt sich natürlich auch sehr vehement dagegen die muslimische Welt, die eben auch nicht zu Amerikanern gemacht werden will. Und genauso auch zum Beispiel China, das eben massiven geopolitischen Widerstand dagegen leistet, selbst auch in den Westen inkorporiert zu werden. Und ein weiterer Punkt des Widerstandes ist dann eben Trump und das politische Schisma in den USA. Hier eben ein Foto vom 6. Jänner 2021, wo es zum sogenannten Sturm auf das Kapitol gekommen ist, bei dem sich eben die Anhänger von Donald Trump eben gegen die aus ihrer Sicht gefälschten Präsidentschaftswahlen in den USA gewehrt haben. Dazu muss man sagen, es deutet sehr viel darauf hin, dass diese Wahlen eben nicht quasi mit rechten Dingen geschehen sind. Und ich denke, wenn man sich grundsätzlich so mal alle vergangenen Wahlen in westeuropäischen Ländern in den letzten 10, 20 Jahren ansieht, könnte man auch natürlich zu dem Eindruck kommen, dass grundsätzlich diese herrschende bürgerlich-globalistische Klasse daran interessiert ist, alle Wahlen zu manipulieren, um eben letztlich an der Macht zu bleiben. Also dass Demokratie wirklich Demokratie ist, ist natürlich eine Chimäre. Ja, was kann man zu Trump und dem politischen Schisma sagen? Einerseits gibt es natürlich nicht nur außerhalb des Westens einen Widerstand gegen diese globalistische Politik, sondern auch in seinem Inneren. Die sogenannten Feinde der offenen Gesellschaft, die natürlich in westlichen Medien immer gerne entweder, je nachdem, wer gerade politisch an der Macht ist, als Nazis und Faschisten dargestellt werden, oder wenn man dann zum Beispiel eine rechte Regierung an der Macht hat, sind das meistens eben immer Kommunisten. Und was interessanterweise diese Feinde der offenen Gesellschaft eint, ist, dass sie sich auf das Volk berufen. Das heißt, sie berufen sich nicht eben auf eine bestimmte Elite, sondern sie berufen sich auf ein Volk, das politisch nicht mehr vertreten wird, das quasi immer mehr von der herrschenden Schicht entfremdet wird. Und der wohl berühmteste Vertreter genau dieser Strömung des Populismus ist Donald Trump. Ist Donald Trump, der sich eben zum Ziel gesetzt hat, genau diesen globalistischen Sumpf auszutrocknen. Hat es geschafft, den Sumpf auszutrocknen? Heute können wir sagen, nein, er hat es nicht geschafft. Er hat sich zumindest eine Zeit lang darum bemüht. Also man kann sicher sagen, dass beispielsweise ein Prozess gegen Jeffrey Epstein und seine Gefährtin Ghislaine Maxwell, der wäre unter Joe Biden wahrscheinlich nicht zustande gekommen oder unter Hillary Clinton. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass dieser Wahlsieg ein wichtiges Signal gewesen ist. Einfach weil es gezeigt hat, dass es sehr wohl möglich ist, im Zentrum des Westens selbst zumindest eine Revolte gegen den Globalismus zu wagen. Diese Revolte ist zwar in einer vorläufigen Niederlage geendet, weil wie gesagt, zurzeit sieht es gar nicht so schlecht aus, dass er wieder Präsident werden könnte, aber dieser Kampf der Liberalen, also der Globalisten, gegen die Menschheit an sich geht weiter, weil wie gesagt, die Globalisten und die Liberalen vertreten eben nicht die Menschheit, sondern sie vertreten vielleicht ein paar 10.000 Leute maximal, die eben ihre eigene Vorstellung von einer anderen Welt umsetzen wollen. Dabei aber die Menschheit an sich, und das bedeutet eben auch die Vielfalt der Menschen, radikal leugnen und sogar diese Menschheit eigentlich abschaffen wollen. Eben Stichwort Transhumanismus auf der einen Seite, aber auch eben allein wenn man sich ansieht, dass die russische Kultur, das Christentum, der Islam, auch die chinesische Kultur, dass das eigentlich alles von dieser Elite radikal verachtet wird. Und das, was sie erreichen will, ist eben genau dieses Programm von Karl Popper, von der offenen Gesellschaft eben weltweit umzusetzen und quasi alle zu westlichen Individuen zu machen. Und wie könnte eben hier eine Antwort aussehen auf diesen Great Reset, auf dieses globale Programm zur Zerstörung der Menschheit? Es könnte in einem großen Erwachen bestehen. Und ein großes Erwachen bedeutet natürlich, dass es da eben nicht nur eine westliche Zivilisation gibt, wie sie eben hier auf einer Grafik des Kompaktmagazins sehr schön dargestellt ist, sondern dass es dann zum Beispiel eben auch eine eurasische Welt gibt, die eben vor allem russisch-orthodox geprägt ist, genauso wie eine islamische Zivilisation, eine lateinamerikanische, eine afrikanische, indische, chinesische, japanische und so weiter Zivilisation. Das heißt, eben diese Idee, dass die Menschheit eine Einheitszivilisation ist, die nur einen Weg in die Zukunft kennt, die wird eben vom großen Erwachen bestritten und stattdessen eben eine Welt der Vielfalt gefolgt. Dementsprechend, als was kann man das große Erwachen sehen? Also dieser Begriff ist natürlich, genauso wie der Great Reset, zunächst einmal ein Schlagwort und wurde eben von dieser US-amerikanischen Protestbewegung zunehmend geprägt und eben ab dem Aufstand gegen Joe Biden und quasi die Wahlmanipulationen in den USA zunehmend eben für einen populistischen Aufstand verwendet, der sich genau gegen diese amerikanisch-globalistischen Eliten gerichtet hat. Ursprünglich kommt er eben aus dem amerikanischen Protestantismus, aber grundsätzlich geht es eben bei ihm um einen Aufstand eben derjenigen Menschen, die von den globalen Eliten als überflüssig bezeichnet werden, die eben nicht mehr da sein sollen, die eben gemeinsam mit dem CO2 eingespart werden müssen, aus der Sicht von wahrscheinlich Greta Thunberg und allen anderen Vertretern dieser Degrowth-Ideologie. Und dementsprechend bleibt diesen Menschen, die das aus einer spontanen Haltung herausgetan haben, das heißt, die haben jetzt keine große ideologische Vorbildung gehabt, sondern sind meistens Menschen, die entweder durch zum Beispiel Alex Jones von Infowars radikalisiert wurden, oder aber zum Beispiel auch von dieser sehr stark verschwörungstheoretisch orientierten QAnon-Szene. Das sind eben Menschen, die haben verschiedene Entwicklungen gesehen, die die Globalisierung ausmachen, aber haben jetzt natürlich nicht irgendwie ein großes philosophisches Programm dahinter gehabt, aber haben realisiert, wir müssen jetzt etwas dagegen tun, wir müssen etwas machen, weil sonst wird uns das alles mit in den Abgrund reißen. Und dementsprechend ist eben dieses große Erwachen zunächst einmal als Antwort auf den Great Reset zu verstehen.